Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist eine Wahl, die zwar vor allem von Insidern und für Insider ist, könnte man glauben, die in Wirklichkeit aber eine viel größere Bedeutung hat. Es geht nämlich um die ORF-Wahl und da geht es immerhin um den Öffentlich-Rechtlichen, ein Unternehmen mit fast 4.000 Mitarbeitern und einem Budget, nämlich einem öffentlichen Budget von 1 Milliarde Euro. Und der ganze Wahlvorgang, da sind sich ziemlich viele professionelle Politikbeobachter einig, ist so dilettantisch und sonderbar wie wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und daran hat sowohl die Politik als auch der Stiftungsrat das eine oder andere damit zu tun. Und beide Herren schauen jetzt schon kritisch, sie haben es erraten. Wir haben nämlich zwei Stiftungsräte, und zwar sehr prominente Stiftungsräte hier. Einerseits den von der SPÖ nominierten Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und andererseits den von der FPÖ nominierten Stiftungsrat Peter Westenthaler. Schönen guten Abend. Ich fange mit dem Stiftungsratsvorsitzenden an. Der schon ein bisschen peinlich berührt geschaut hat, wie ich die Rolle von Politik und Stiftungsrat angesprochen habe. Aber Heinz Lederer, es gibt sogar Sozialdemokraten, die mir sagen, ich weiß nicht, was da mit Stocker und auch mit Heinz Lederer los ist. Die agieren, als wären wir in den 1990er Jahren. Und das ist im Unterschied zu Mode und Lifestyle, da sind die 90er Jahre in. Aber was Politik angeht, ist man der Meinung, alter Postenschacher in der Manier, der schon damals die Heider FPÖ groß gemacht hat. Was sagen Sie dazu?
Also ich kenne die Sozialdemokraten nicht, ich kenne den Peter Westenthaler, der dieses Mantra schon sehr lange vor sich herträgt, aber es sei ihm unbenommen. Ja, er ist ein Kenner der Medienlandschaft, des ORF, erster Sahne. Ich glaube, dass das unrichtig ist und ich kann dagegen drei Argumente setzen. Das eine Argument ist, wir haben so viele Bewerber wie noch nie, und zwar in- und ausländische Bewerber, die, glaube ich, in der Qualität, und ich will jetzt nicht einen Pressechefredakteur zitieren, da würden sich viele von früher, und der Generaldirektor Außerdienst Weißmann, würden manche Wahlergebnisse anders ausschauen, wenn man sich anschaut, was da für ein Bewerberfeld vor uns ist. Das Zweite ist, wir haben das EMFG, also das Europäische Medienfreiheitsgesetz, das uns zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit verpflichtet. Wir haben das, glaube ich, gut dargestellt, auch in Ihrer Sendung, auch in allen anderen Kanälen, glaube ich, hat so viele Quote und so viele interessante Diskussionen gegeben wie noch nie. Und das Dritte ist, mit jeder Stiftungsrat ganz klar und deutlich sagen müssen, auch der Kollege Westenthaler und ich, warum wir für einen Kandidaten sind und eine Kandidatin und für einen anderen.
Dazu kommen wir noch. Ich will nur die Einleitungsrunde. Naja. Peter Westenthaler, auch an Sie. Ich habe das gesehen bei Leuten, die jetzt nicht so Politik-Insider sind. Die sind jetzt eigentlich alle recht entsetzt. Und das ist jetzt, die sagen, das ist ja alles Postenschacher. Ein bisschen das, was Sie sagen, aber die sind auch der Meinung, dass ihr da auch mitmacht. Also, dass da, weil die das Gefühl haben, nein, der Stiftungsrat und die Regierungsparteien am meisten, aber überhaupt, und das schadet jetzt alles dem ORF.
Also ich glaube, in meinen 2 Jahren als Stiftungsrat unter Beweis gestellt, dass mit mir gar nichts zum Backeln ist, sondern ich bin dort der kritischste Stiftungsrat. Ich habe vieles aufgedeckt. Nicht zuletzt jetzt die Suspendierung des Herrn Strobel, dafür habe ich 2 Jahre lang gekämpft, das ist jetzt passiert. Aber kommen wir mal zurück auf die Geschichte mit der Wahl, die ja nichts anderes ist. Und lieber Heinz, in der Schule haben wir uns auch nicht agitiert, brauchen wir da auch nicht, wir sind ja unter uns ein paar Zuschauer.
Ihr wart nämlich gemeinsam in der Schule.
Wir sind ja unter uns, ein paar Zuschauer haben wir. Natürlich ist das alles auspaktiert und es gibt ja niemanden, der sich in der Medienszene, auch das Direktorium ist auspaktiert, zweimal rot, zweimal schwarz. Es gibt ja niemanden in der Szene, der sich auskennt, der das in Zweifel zieht. Natürlich ist das auspaktiert. Das ist eine riesige Täuschung, die ganze Wahlfahrer, der ganze Prozess, der da stattfindet. Ja, viele Kandidaten, nett, ja, die können sich dort ein bisschen abarbeiten. Das ist eine Täuschung und am Ende ist es eine Unwahrheit. Das ist eine, wenn man so will, eine Kandidatur der Unwahrheit. Warum? Ich habe gestern den Herrn Bick, also den Regierungskandidaten, den ihr da am Donnerstag in trauter Zweisamkeit mit SPÖ und ÖVP wählen werdet, habe ich gestern auf ORF3 eine Frage stellen dürfen. Die Frage war, Herr Bick, erklären Sie uns einmal, mit wem haben Sie denn vor Ihrer Kandidatur in der Politik, nämlich aller, gesprochen? Und mit wem auch von den Vorsitzenden der Stiftung, jetzt weiß ich, du wirst sicher einige Gespräche mit dem Herrn Pick geführt haben, wirst ihm erklärt haben, welche Posten, welche Direktorenposten du gern hättest und die ÖVP. Aber es gibt ja auch greifbare Beweise, das sind übrigens genau die Zeugen, die wir dann bei der Bekämpfung dieser Wahl anführen werden. Zum Beispiel den Tiroler Landeshauptmann, der uns ausgerichtet hat, der Bundeskanzler bestimmt den Generaldirektor, ist aber nachzulesen. Oder der unglückselige und schlechteste Generalsekretär der ÖVP aller Zeiten, der sich gewünscht hat, dass der Herr Pick antritt, und der Herr Pick hat diesen Wunsch sofort erfüllt. Das ist schon der erste Parteiwunsch, den er erfüllt hat, wenn man so will. Also, seien wir ehrlich, seien wir da herin wenigstens ehrlich. Der Herr Pick hat gestern keine Antwort drauf gegeben. Vielleicht gibst mir du eine Antwort. Was habt ihr miteinander geredet? Was habt ihr ausgemacht? Wer wird jetzt Direktor?
Warum haben eigentlich vor allem der Bundeskanzler, aber offenbar auch Sie, Kandidaten vorab getroffen? Wie zum Beispiel Clemens Pick, aber auch Markus Breitenegger und andere.
Ja, ich finde, dass die Sendung jetzt zu einem Beichtstuhl wird, finde ich ja interessant. Ja,
Transparenz
und Beichtstuhl ist. Nein, es gibt auch eine ganz klare Haltung. Ich weiß nicht, wie es der Peter Westenthaler hält. Jeder und jede Kandidatin, die mit mir reden wollten, konnten mit mir auch reden. Ich bin ja nicht irgendwie abgehoben und rede mit denen gar nichts, sondern ich finde, das ist korrekt, dass man sich vorstellt, dass man seine Ideen noch einmal bespricht mit dem Aufsichtsratschef oder Stiftungsratsvorsitzenden. Ich habe gehört, dass viele Kandidaten mit den verschiedensten geredet haben, auch mit dem Bundeskanzler. In der Aufzählung von Peter Westenthaler fehlt jeder sozialdemokratische Konnex. Ich glaube, dass mit dem Herrn Babler und mit sonstigen Herrn Seltenheim als Mediensprecher niemand geredet hat. Sozialdemokraten
ich
kann
auch,
ich sagen.
Das glaube ich auch, aber nicht, das hängt daran, dass den Herrn Babler keiner ernst nimmt. Das ist ja wieder was anderes.
Aber er ist der Medienminister und hat auch gerade ein sehr hartes Sparprogramm für den ORF ausgedealt. Und wir müssen schauen, dass wir das umsetzen können. Aber nochmal zum Gespräch. Postenschacher, und über Posten kann ich garantieren, und mir fällt die Hand nicht ab, wenn ich es ins Feuer lege, hat niemand mit mir besprochen. Never ever. Genau, trust me. Das ist so, ich kann das ehrlich sagen. Und es ist auch vollkommen unnötig. Bei 35 Kandidaten, und ich habe nur eine Stimme, bei 35 Kandidaten...
Stiftungsräten. Kandidaten habt ihr
Stiftungsräten haben wir 35 13 gehabt. Aber es sitzt der Peter Westenthaler, es sitzt der Professor Urz, es sitzt auch der Kollege Dobusch, der fast öfters mit dir diskutiert. Bin ja ein bisschen neidig, als ich mit dir diskutieren darf. Aber
eigentlich ein SPÖ-nominierter Stiftungsrat.
Auch ein SPÖ-nominierter Stiftungsrat.
Kritischer Geist.
Ein sehr kritischer Geist, hat auch gestern eine gute Frage gestellt. Also man sieht, das ist Bewegung drin. Normal. Es muss doch jeder des Wahnsinns sein, wenn er irgendwelche Job-Deals macht.
Könnte man meinen.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, das ist ja schon sehr spannend und auch erhellend für unsere Zuseher. Du findest gar nichts dabei, dass Kandidaten zum Bundeskanzler reihenweise auf den Ballhausplatz marschieren. Und jetzt meine Frage, was hat der Bundeskanzler mit der Wahl genau zu tun, des ORF? Gar nichts. Formell nichts hätte er. Aber sie gehen zu ihm, um den Kautau zu machen. Übrigens nicht alle. Es waren nicht alle, es waren nur ein Teil der Kandidaten. Weil es gibt auch Kandidaten, die so viel unabhängig sind, dass sie eben nicht den Kautau vor dem Bundeskanzler machen. Leider weiß ich, dass es der Herr Pick gemacht hat, der Herr Breitenegger gemacht hat und dass es halt einige gibt. Ich verstehe gar nicht, wieso, wenn ich mich bewerbe für den ORF, wieso muss ich dann zum ÖVP-Parteivorsitzenden zuerst gehen? Und wieso muss jetzt, um es auf die sozialdemokratische Seite damit einzubinden, wieso wünscht sich der Herr Babler eine Frau als Generaldirektorin und dann kommt am Donnerstag der Herr Pick um die Ecke. Soweit ich weiß, ist der Pick ein Mann. Schaut so aus, spricht so, ist auch so. Das heißt, ich weiß schon, in der Sozialdemokratie ist das nie sicher. Da darfst du einen Tag ein Mann sein und einen Tag eine Frau. Aber wenn sich der eine Frau wünscht und dann verrät er diese Frauen, indem der Generaldirektor ein Mann wird, ist das nicht sehr konkurrent, nur weil er die Frau Rostzitsch, wo ich mich auch frage, wo die Qualifikation ist, plötzlich auf einen Posten setzt, auf einen Direktorenposten setzt. Das weißt du genauso gut wie. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und außerdem, ich gehe noch einen Schritt weiter, nicht nur die Posteln, die Direktoren, zwei schwarz, zwei rot, sind schon auspaktiert, auch die Chefredakteure sind auspaktiert, auch die Kommunikation ist auspaktiert. Und das ist halt das, was mir nicht gefällt. Aber der Ausweg wäre, indem man das einfach zugibt und sagt, ja, wir sind eine Regierung, wir haben uns geeinigt auf ein Team, das schaut so aus und das präsentieren wir euch. Das heißt, es wird ja noch viel schlimmer, indem man quasi den Menschen eine Wahrheit vorgaukelt, nämlich eine unabhängige Wahl, die gar keine ist. Und das ist etwas, was die Leute noch Strom mehr abwendet. Und deswegen wenden sie sich ja mit Schaudern vor dieser Wahl schon ab und können das nicht nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, das wird eine Wahl werden, die nicht hält. Sie wird angefochten werden und sie wird
aufgehoben. Aber lassen wir das erste.
Erstens mal, Wünsche heißt nicht Befehl. Und gegen was ich mich wehre, ist, ob ein Stocker oder ein Vizekanzler Babler, wenn die Wünsche deponieren, das perlt ab in diesem Stiftungsrat, da wird keiner erfüllt werden. Ja. Aber, und das ist, die entscheidende Frage des Peter Westenthaler, gibt es einen Druck auf den Stiftungsrat, wo der nachgeben muss? Und ich sage, der größte Druck, den hat der Peter Westenthaler und teilweise auch die FPÖ natürlich aufgebaut, ist diese Sorge von vielen Stiftungsräten. Und jetzt gehen wir es einmal durch, Stiftungsräte. Da sind Professoren, die Tausende von Studenten prüfen. Da sind Unternehmer, Steuerberater, Rechtsanwälte. Warum sollen sich die fürchten? Ich meine, in die Bibel hilft der Blick. Ja? Fürchtet euch nicht. Jeder kann frei entscheiden. Und was soll denn passieren, okay, wenn der andere rauskommt? Nur das zu sagen. Ja. Wichtig ist, kein Befehl. Wünsche kann jeder deponieren, okay. Sie werden nicht umgesetzt.
Aber trotzdem, ich würde gerne diese Frage, weil es ist ja nicht nur der Peter Westenthaler, es berichten eigentlich fast alle Medien und das tun wir nicht aufgrund von Luft, dass der Clemens Pick, der bisherige APA-CEO, im Unterschied zu Peter Westenthaler, bin ich der Meinung, dass ein honoriger Mensch,
Respekt vor seiner Vita, er hat sich leider einkaufen lassen.
Aber die ÖVP hat ihn mit Stellungnahmen, Marchetti, alles, was er schon erwähnt hat, öffentlich eigentlich ziemlich fertig gemacht, also ohne, dass er was dafür kann. Aber grundsätzlich gilt er als absoluter Favorit, weil darüber berichtet wird, und das wurde ja gezielt lanciert, dass der Bundeskanzler Stocker und der Vizekanzler Babler sich auf ihn geeinigt hätten.
Aber mir kann der Bundeskanzler, ich meine, ich schätze den Bundeskanzler sehr, aber mir kann der Bundeskanzler persönlich gar nichts auftragen.
Okay, ich frage Sie jetzt, werden Sie den Clemens Pick wählen?
Das ist Wahlgeheimnis und ich sage es ganz ernsthaft, für mich zählt die Abstimmung und die Präsentation von allen Kandidaten. Und gestern ist für mich, und deshalb habe ich das zuerst gesagt, auch ein Wind of Opportunity aufgegangen. Gestern habe ich wirklich viele Kandidaten gesehen, auch die Kollegin Ziehut, die von einer besonderen fachlichen Qualität ist, manchmal ein bisschen sich verirrt, aber im Prinzip, was die Zahlen, was die Fakten des ORF betrifft, eine tolle Kandidatin. Der Kollege Lacher, der einfach mit internationaler Brillanz sagt, wo es hingeht, wo wir was machen müssen. Ja, und auch der Kollege Breitenecker. Also ich lasse mich das sicher nicht auf irgendjemanden festlegen.
Die Lisa Dotzau haben Sie jetzt nicht genannt.
Fünf
Kandidaten gelten als ernst zu nehmen.
Aber die Lisa Dotzau gilt auch als ernst zu nehmen, gar keine Frage.
Verstehe, jetzt steht da in der Ausschreibung, die du ja formuliert hast, ein ganz wichtiger Satz drinnen, der uns noch nach der Wahl beschäftigen wird. Frauen ausdrücklich erwünscht.
Ja, so. Bei der Bewerbung.
Na klar. Und dann hast du tatsächlich hochqualifizierte Frauen, das muss ich wirklich sagen, eine besonders, die übrigens alle Kriterien erfüllt, ist die Frau Ziehut, die erfüllt alle Kriterien der Ausschreibung.
Auch die Lisa Dotzau.
Nein, leider nicht, muss man sagen. Ja. Haben wir festgestellt, mir ist nicht bekannt, dass erstens die Frau Lisa Dotzau betriebswirtschaftliche Ausbildung hat.
Oder
sie hat uns gesagt auf die Frage, sie hat einen 3-Tage-Bilanz-Crash-Kurs gemacht, war keine glückliche Antwort, währenddessen die Frau Ziehut ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium hat. Das ist ein Riesenunterschied, als Steuerberaterin gearbeitet hat. Das heißt, und auch eine besondere Führungsaufgabe der Frau Dotzau ist mir leider auch nicht bekannt, außer dass sie Abteilungsleiterin. Das hat aber mit jetzt einer betriebswirtschaftlichen Führung sehr wenig zu. Ist ja egal, ich will niemanden schlecht machen. Auch die Frau Dotzau hat übrigens sehr gut argumentiert, gibt es gar nicht. Ich bin das ja der Meinung, dass die Kandidaten gut sind. Es nutzt halt nichts, wenn die alle Staffars und Farce sind, weil halt vorher das ausgemacht ist. Und das ist nicht nur, weil es der Babler und der Stocker ausgemacht haben, jetzt nehmen wir den Neos auch damit, sondern weil es einfach einen Sideletter in der Regierung gibt, der existiert, der ist bis heute unbestritten, dass man schon bei der Regierungsbildung ausgemacht hat, roter Vorsitzender des Stiftungsrates, gratuliere, Heinz Lederer, und schwarzer Vorsitzender des Direktoriums, Generaldirektor. Nein, die Neos waren da nicht dabei, weil es einfach zu unfähig waren, sich da hineinzureklemmen. Die kommen jetzt an, die kriegen eine eigene Abteilung, wissen wir auch schon, sind auch schon bedient. Egal. Und das passiert jetzt. Wir haben einen roten Stiftungsratsvorsitzenden und wir werden am Donnerstag
Und dann hat man noch ausgemacht,
in diesem Sideletter zwei rote Direktoren, zwei schwarze Direktoren.
Nein, das wird und spannend werden.
Wenn das so nicht kommt, dann machen wir noch einmal eine Sendung und dann werde ich Abbitte leisten.
Aber wenn es so kommt, werden Sie ja klagen. Aber ich habe trotzdem noch eine Nachfrage. Katrin Ziehut, unbestritten, die hat die Qualifikation, hat auch der Heinz Lederer gesagt, die war aber, auch wenn sie in den 90er Jahren war, ich erwähne es trotzdem, war sie FPÖ-Bezirksrätin.
Vor 37 Jahren.
Stimmt, ich habe den Heinz Lederer gefragt, ich frage jetzt auch Sie, werden Sie zufälligerweise Katrin Zierhut wählen?
Ich werde meine Entscheidung treffen und das wäre extrem unfair. Ich würde mich auf dasselbe Niveau, auf diese Backelei-Niveau begeben, wie die Regierungsparteien, wenn ich jetzt schon sagen würde, wenn ich wählen werde. Wissen Sie warum? Weil nämlich am Donnerstag findet überhaupt das Haupthearing statt. Ja. Da kommen 9 Kandidaten, die werden dort sich präsentieren und dann haben wir endlich die Möglichkeit, war ja gestern auch sehr beschränkt, die Fragen zu stellen, die mir am Herzen liegen. Es werden ein paar sehr penible Fragen sein und erst danach, und das ist gebietet die Fairness, erst danach werde ich entscheiden, wen ich wähle. Ich sage dazu, es hat einige Überraschungen in dem Kandidatenfeld auch für mich gegeben. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel den Herrn Lacher heraus, der mich wirklich positiv überrascht hat, der wirklich kompetent ist, der auch den Blick über den Tellerrand hat. Das muss man wirklich dazu sagen, der mit allen Wassern gewaschen ist, der aus dem Geschäft kommt, hat mich wirklich fasziniert. Schauen wir, wie das Hearing läuft. Ich kann nur sagen, ich werde nicht den Regierungskandidaten unterstützen, weil der kriegt ja so viele Stimmen von Rot und Schwarz. Und jetzt muss man eins dazu sagen, ihr habt euch da, obwohl, noch einmal, auch honorige Persönlichkeit, Respekt vor dem, was denn der APA geleistet hat. Er hat noch ein großes Manko, er erfüllt die Ausschreibungskriterien nicht, weil er nicht einschlägige Berufserfahrung in einem Fernsehsender hat, währenddessen das andere schon haben. Und das ist ein bisschen ein Manko, wo eine Klagsführung erfolgreich einhaken könnte.
Schauen wir mal, erstens mal, Sideletter waren gestern, das MFG ist heute. Und wer, und das hast du vollkommen, da hat er vollkommen, ja genau, Media Freedom Act, da hat der Peter Westenthaler vollkommen recht. Das bietet jedem, nicht nur dem Peter Westenthaler, jedem Kandidaten, jedem Stiftungsrat die Möglichkeit, dagegen zu bei der Com-Aust eine Beschwerde einzulegen und den ganzen Weg auszulösen. Habe ich überhaupt kein Problem. Aber nur sage ich, fürchtet euch nicht. Da sitzen echte Profis in dem Stiftungsrat. Ich habe da gar keine Sorge, dass die nach ihrem Gewissen frei entscheiden werden, was sie wählen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du warst auch lang in dem Geschäft. Du warst lang Mediensprecher. Du warst lang im Stiftungsrat oder Kuratorium. Die Realität ist, so ein breites und wirklich qualifiziertes Feld an Bewerbern wie heute gibt es gar nicht. Und jetzt sage ich auch noch was, ja, Totgesagte leben länger. Wie viele Medien haben gesagt, der ORF wird, das wird alles schlecht, der wird gar keine Chance haben. Nein, die Totgesagten leben länger. Der ORF ist ein attraktiver Arbeitgeber, ist ein attraktives öffentlich-rechtliches Unternehmen. Und die Quoten, wir haben es gestern gerade gehört im Finanzausschuss, sind ausgezeichnet. Es gibt... Nein, aber die Quoten sind ausgezeichnet.
Können wir noch drüber reden.
Ja, aber bleiben wir bei den Kandidaten. Und jeder Kandidat, der ein Bild davon zeichnen kann, wie es noch besser wird, wo noch mehr Safe Spaces im ORF, also sprich, was Mann-Frau-Rolle betrifft, noch mehr Zukunftsvision im Online-Bereich hat, hat meine Stimme. Und das werden wir sehen, wer mich da überzeugt.
Das wird spannend. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, ob dieser Wahlvorgang am Donnerstag wirklich so offen ist und was mit möglichen Klagen gemeint ist. Und warum vielleicht nicht nur die Blauen eine Klage und nicht nur vielleicht der eine oder andere Kandidatin, sondern auch ein Parteifreund von Heinz Lederer eine Klage gerade prüft. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu diesem wirklich sehr spannenden ORF-Duell, in dem Fall das Duell der rot-blauen Stiftungsräte Heinz Lederer und Peter Westenthaler. Und Peter Westenthaler, Sie haben im ersten Teil schon angedeutet, es wird eher eine Klage geben. Gemeint ist, nehme ich an, wenn tatsächlich Clemens Bick, der bisherige APA-CEO, Generaldirektor des ORF werden sollte, also mit der Mehrheit von Rot und Schwarz gewählt wird. Was würden Sie da klagen wollen und warum?
Es gibt 4 Ansatzpunkte, gab es noch nie bis jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. 4 Ansatzpunkte und die Chance, dass auch nur einer durchgeht, ist daher vierfach höher als noch vor vorigen Jahren. Der Heinz Lederer hat schon gesagt, das EMFA, das Europäische Medienfreiheitsgesetz, hat ganz klare Richtlinien und wir sind der erste Fall, der erste Case sozusagen, hat es noch nie gegeben, weil das Gesetz neu ist, dass in einem Land hier eine Generaldirektorenwahl stattfindet und eigentlich ist dort nur zu belegen, die parteipolitische Schlagseite, die parteipolitische Wahl, die haben wir mittlerweile gesammelt und belegt, quer mit allen Aussagen aus Politik und Journalismus. Es gibt ja keinen Journalisten, der es in den letzten Wochen nicht geäußert hat, einschlägig und gesagt hat, das ist ausgemacht. Und das Zweite ist, dass du beweisen musst, dass es einen qualifizierteren Kandidaten gibt. Naja, den haben wir auch. Also wir haben einen Kandidaten von der Regierung ausgewählt, der noch einmal das Manko hat, keine einschlägige Berufserfahrung zu haben. Und wir haben zum Beispiel die Kandidatin Zio, die alle Kriterien der Ausschreibung erfüllt. Das sei nur dazu gesagt. Also das wird auch spannend. Der zweite Ansatzpunkt ist das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo eine Frau, das steht dort wortwörtlich drinnen, wenn sie gleich qualifiziert ist oder besser sowieso, drangenommen werden muss. Auch das würde bei der Wahl BIK eben nicht stattfinden und da könnte die Kandidatin klagen. Dann haben wir eine dritte Möglichkeit, nämlich eine sogenannte Popularbeschwerde, die gibt es schon länger, mit 121 Zusehern, die bevorzugen auch wir, die werden wir dann machen, bei der Com Austria und dann weiter beim Bundesverwaltungs- oder Bundesverfassungsgericht, auch gegen die Wahl. Und die vierte Möglichkeit wäre ein Bundesland mit einer Bundesverfassungsbeschwerde, soll es auch schon gegeben haben, die erfolgreich
war. Schon gegeben,
also es gibt vier Ebenen der Anfechtung und ich war eigentlich noch nie so optimistisch, dass eine, nur eine oder möglicherweise zwei oder drei durchkommen werden. Möglicherweise haben wir den kürzesten Generaldirektor aller Zeiten.
Das ist tatsächlich eine Gefahr für wer auch immer der Generaldirektor wird, dass diese Wahl aus verschiedenen Ecken angefochten wird.
Aber noch einmal, wenn ich da rausfahre mit meinem Auto weiterfahren, die fahre über 50, muss ich riskieren, dass mich jemand anzeigt, muss ich riskieren, dass es eine Strafe gibt.
Aber wenn du vorher weißt, dass du nicht 50 fahren darfst, fahrst du gar nicht.
Ja, aber lass mich kurz sagen, genau, das ist die richtige Antwort. Wir fahren 50. Okay. Wir haben durch viele internationale, nationale Experten dieses Gesetz gut geprüft. Noch jeder Mensch in Österreich, Popularbeschwerde, vollkommen in Richtung von Peter Westenthaler, 122, kann das, und das ist auch so, um Gottes Willen, ich will doch keinen einzigen Rechtszug abkürzen. Aber eines ist klar, das muss auch der Peter Westenthaler sich ins Stammbuch schreiben. Wenn man permanent, ja, und er ist einer derjenigen, die ich schon einschätze, dass sie den ORF auch weiterentwickeln wollen, ich glaube, die Richtung unterscheidet uns beide, aber sei es drum, ja, dann muss ich doch grundsätzlich sagen, ich möchte jedem Kandidaten, der gewählt wurde, eine vernünftige Chance geben, auch zu zeigen, wie er den ORF restrukturiert, wie er andere Maßnahmen setzt, wie in die Zukunft blickt. Dieses dauernde, ich klag dich, ich zeig dich an, ich verfolge dich, das finde ich einfach unmöglich. Ja? Jeder soll die gleiche Chance haben, aber der Rechtszug wird nicht ausgeschlossen. Ja, vollkommen bei dir. Ja. Geht ja gar nicht. Ja? Aber ich glaube, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen das gemacht.
Aber Heinz Lederer,
es prüft ja. Deswegen wäre er nicht am Freitag eine Klage einbringen, weil der Herr Bick am Donnerstag gewählt wird. Ich schaue mir ganz genau an.
Ja, ich habe es sehr verstanden.
Das Direktorium, zwei Schwarz, zwei Rot, die Namen, die es jetzt schon gibt, macht er das alles? Das warten wir schon noch ab. Ich meine, so ist es nicht. Wir brauchen ja Material. Und Rot und Schwarz liefert uns das permanent. Und jetzt ist jetzt kein Angriff auf dich, sondern auf diese Regierung. Ich meine, dieses Kommunikationsdesaster, das in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat und ja uns als Oppositionelle eigentlich den Saft und die Ladung für diese Klagen, also den Inhalt quasi am Silberblatt, das hat es ja noch nie gegeben. Und daher ist es nur legitim im Sinne der Gebührenzahler, und ich sehe mich als Vertreter der Zwangsgebührenzahler, für Ordnung zu sorgen und diese parteipolitische Einflussnahme ein für alle Mal abzuschauen.
Ich würde nur gern, weil der Peter Westenthaler hat es angesprochen, ein Land hatte schon einmal eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ORF eingelegt, das war das Burgenland. Das Burgenland prüft wieder. Da gibt es jetzt Gespräche offenbar im Hintergrund, dass just ein Burgenländer dann Programmdirektor werden könnte.
Das können wir einen Namen sagen.
Ja,
ich glaube nur, dass
die breite Masse den
Burgenland
kennt.
Schon.
Aber egal, im Burgenland schon, aber jenseits dessen nicht. Aber auf jeden Fall ein Angebot ist, damit er nicht klagt. Jetzt sagen mir Leute, die den Doskozil gut kennen, der wird das nehmen, aber dann trotzdem klagen.
Ich meine, auch der Landeshauptmann Doskozil hat ja auch schon bewiesen, dass er gnadenlos klagt und gerne klagt und sich auch manchmal durchsetzt, hatte einen extrem guten Rechtsabteilungsleiter in der Landesregierung, der sich auch gut auskennt. Kein Problem. Ich sage noch einmal, wir fahren 50, wir halten alle Gesetze ein. Auf das können sich auch die Zuseherinnen und Zuseher verlassen. Aber ich glaube, mein Appell auch an alle Stiftungsräte, auch über die Parteigrenzen hinweg ist, geben wir doch dem gewählten, mit einer Mehrheit gewählten Kandidaten auch eine die Chance, dass der ORF sich wieder nach vorne bewegt. Es hat doch niemand was davon. Peter Westenthaler steht in der Öffentlichkeit ja als Abrissbirne des ORF da. Ich kann nur sagen, ich will ihm da jetzt nicht schaden. Ist er nicht. Sehr er ist erfolgreich, wird nicht zum Schluss wieder nicht erfolgreich sein. Die Abrissbirne wird ins Leere gehen, aber sei es drum. Aber dieses dauernde Vorverurteilen und an dem ja auch das Publikum, was du ja immer sagst, ich bin der Vertreter des Publikums, leidet. Hör mal doch auf mit diesem dauernden Pashing vom ORF. Der gibt so vielen Menschen Halt und Orientierung. Und du selber bist jemand, der mit dem auch ganz gut umgehen kann. Dieses dauernde Vernadern, ausrichten, was Schlechtes im ORF, ist falsch. Ja, wir müssen ihm eine Chance geben und das erwarte ich mir von
allen Stiftungsräten. Das ist ja alles nett und da wird sich der ORF jetzt sehr freuen über dein Plädoyer für den ORF. Das Problem ist, ich sitze da drin genauso wie du und jetzt schaue ich der Wind in die Augen, sind wir doch ehrlich. Jetzt sitze ich da seit 2,5 Jahren drinnen. Es hat in diesem Stiftungsrat keine einzige Abstimmung gegeben, wo ein einziger Stiftungsrat von Rot und Schwarz anders abgestimmt hat wie Rot und Schwarz. Warum soll denn das am Donnerstag anders sein? Warum soll sich da jetzt etwas Großes verändern? Diese Stiftungsräte von Rot und Schwarz, diese Stiftungsräte von Rot und Schwarz sind bereits kniefelt. Sie haben keine Unabhängigkeit, weil es ihr unter eure Knute genommen habt und gesagt habt, naja, es wird dann ein Gesetz kommen im Herbst, möglicherweise wird der Stiftungsrat früher neu bestellt, als wir alle wissen, dann kommt es halt nicht mehr dran. Und so einfach ist es, bis hin zu Drohungen mit beruflichen Nachteilen für den einen oder anderen Stiftungsrat, wenn er nicht mitschaut.
Okay, aber das sind jetzt sehr schwere Vorwürfe.
Ich habe es ja selber mit am eigenen Leib miterlebt in einer Regierung mit der ÖVP, ihr erlebt es jetzt auch mit in Wahrheit, wo ja nur gedroht und gezündelt wird und immer bedroht wird, gleich mit der beruflichen Existenz, wenn es nicht nach Parteikonformität abstimmt. Und das ist der Drang meiner Arbeit. Das ist der Drang, diesen Herrschaften aus Rot und Schwarz das Handwerk zu legen, die solche Methoden anwenden und die Parteipolitik über alles stellen. Das sollte in dem Land zu Ende sein.
Also das sind schwere Vorwürfe.
Erst einmal hast du vollkommen recht gehabt in der Analyse. Natürlich stimmt auch der Peter Westenthaler, also auch zum Beispiel die Verschiebung und Vorverlegung, auch gut begründet. Natürlich mit uns manchmal mit, ja, weil es auch natürlich Möglichkeiten bietet und ich finde unter meiner Führung, ja, jedenfalls versuche ich, in manchen kleinen Lapsus, ja, die man vielleicht da uns beide auseinandergebracht hat, gibt es doch immerhin eine vernünftige Gesprächsbasis mit allen. So erster Punkt, zweiter Punkt, ich kenne das nicht und weise das auch zurück, also ich bin sicher nicht, ich habe keinen einzigen der Stiftungsratskollegen der SPÖ, nein, kenne ich gar nicht. Und jetzt lass mich noch mal der Wahrheit ins Auge schauen. Ich meine, das sind doch alle gestandene Persönlichkeiten. Was wie einer, die jetzt zum Beispiel die Kollegin Schellner, Finanzausschussvorsitzende, hat jetzt zwei Kolleginnen vorgestellt, mit mir nicht abgesprochen. Die schlagt einfach vor, weil sie findet, die Petra Höfer ist eine ausgezeichnete Streaming-Expertin. Die Frau Sagmeister hat sie auch begründet. Was soll ich der für einen Auftrag geben? Die ist Wirtschaftsprüferin, die sagt mir morgen, wieder schauen, die Tür ist zu und das war's, du kannst da im Neuen suchen.
Das ist sehr spannend, ich werde mir anschauen, wie die Frau Schellner abstimmt am Donnerstag. Jetzt hat sie zwei Frauen genannt.
Wenn sie das vorschlägt, heißt das ja nicht, dass sie
sie hat das heute begründet. Hast du das gehört?
Weil sie gestern
die Kandidaten nicht imponiert haben. Also wird sie wahrscheinlich eine von diesen beiden wählen müssen. Ja,
aber wir sind beide einer Meinung.
Sie sagt, es wird nicht passieren.
Der wichtigste
auch die Frau Schellner wird den Herrn Pick wählen.
Aber ich bin da voll bei dir, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Der wichtigste Tag ist am Donnerstag. Das ist der entscheidende Moment, wo wir alle uns, du selber hast gerade einleitet und gesagt, du bist auch nicht sicher, wem du wirst.
Gott sei Dank.
Obwohl wir gewettet hätten, du wirst die Kollegin Zierhut, aber du hast gesagt,
da werden wir,
qualifiziert das
da werden wir, und das bringt mich noch zu einer Frage, bevor wir dann in eine Schlussrunde kommen. Es gibt nämlich nicht nur die Spekulation, und die habe ich auch gehört, dass das Direktorium nach Rot und Schwarz komplett ausgedealt sei, sondern dass in den letzten zwei Wochen es jetzt auch Überlegungen gäbe, ein Angebot Richtung Zierhut zu machen, dass sie vielleicht die kaufmännische Direktion kriegen würde.
Ich weiß nicht, in welchen Gehirnen so etwas überhaupt entsteht. Wenn ich am Beginn der Sendung sage, das ist schwarz und rot ausgepackelt, dann ist es schwarz und rot ausgepackelt. Ja, und die Frau Zierhut erfüllt alle Kriterien, nur eines nicht. Sie ist keine rote und keine schwarze, sie ist auch keine blaue, sie ist wirklich unabhängig. Und das ist der große Unterschied zu Frau Rostschitz, Heritsch, Burgenland, der amtierende technische Direktor, den ich sehr schätze übrigens, sage ja dazu, ist halt ein Schwarzer, ist okay. Und die Finanzdirektorin, kaufmännische Direktorin wird auch Schwarze sein. Da wundert es mich übrigens, dass ihr das überhaupt zulasse, dass jetzt alles in der Macht der ÖVP ist, der Generaldirektor, die kaufmännische Direktorin, die dann zu zweit im Vier-Augen-Prinzip entscheiden, dass eure Orchideen-Ressort, nämlich Programm und Radio, überhaupt ein Geld kriegen für. Das ist dann die Entscheidung. Das heißt, die haben euch ja abgeräumt wie ein Christbaum. Und das ist Babler-like. Ja, der belastet zwar die Privaten mit einer Streaming-Abgabe von 12%, kniefelt die Privaten und beim ORF tut er ein bisschen mitmischen, aber vergeigt es auch wieder. Weil die SPÖ dort überhaupt, zumindest im Direktorium, nichts zu sagen haben wird. Aber auf der anderen Seite braucht es das auch nicht, weil zum Beispiel die Journalisten nicht dort mehrheitlich links sind. Also so ist es auch wieder. Das heißt, was ich meine ist, es wird diese Wahl so ausgehen, believe me. Und dann werden wir schauen, das Direktorium, gibt es einen schönen Satz, the proof of the pudding is in the eating. Das heißt, wir werden den Pudding uns anschauen, den uns der Herr Pick dann, nachdem er die Mehrheit hat, liefert, wer die Damen und Herren sind. Und wenn es zufälligerweise genau die sind, die wir jetzt schon kennen, na, dann hat er eh schon verspürt. Ganz einfach. Wenn er wenn er es schafft, ein unabhängiges Expertengremium von Direktoren aufzustellen, dann zieh mir einen Hut und hat meine vollste Unterstützung. Aber das passiert aber nicht, weil er überhaupt nur Generaldirektor wird, weil es ihr eure Posten schon aufgenommen?
Ich mag die Qualität. Erstens einmal ist die Antwort ist ganz klar, ein Generaldirektor, der mit einer guten Mehrheit gewählt wird oder Direktorin, hat die größte Macht in dem Moment, wo er gewählt wird. Das warst du, das war ich, was ich. Ja? Das ist das Entscheidende. Dann kann er sich am stärksten bewegen. Jetzt ist er noch Kandidat, dann ist der Generaldirektor electus und das wird der ausnutzen. Jeder, der dort sitzt, ob der Breitenecker oder der Pick oder die anderen oder Zierhut, es ist ganz egal, wer gewählt ist, wird die größte Macht haben. Und ich kann ihm nur raten, er soll sie nützen. Er soll sie nämlich nützen, nicht für sich, sondern im Interesse des ORF, weil wir sind wirklich in vielen Bereichen, aber lass mich noch was anderes sagen. Nicht, wenn ich dann den Peter Westenthal jetzt so verfolge in seiner Eloquenz, dann muss ich schon sagen, ich meine, zuerst am Anfang wird er jetzt nicht die CEO, dann ist er doch für einen Lacher, weil den findet er so super. Der Lacher zeichnet sich durch eines aus. Der ist der einzige Kandidat, lieber Peter Westenthaler, der einzige, der vier Namen nennt. Hofer, König, Milborn und Kräuter. Das ist der einzige, also für mich war das ein ganz großes Problem, dass der sich schon festlegt auf Namen. Ich glaube, er ist nur ein bisschen unbedarft, weil er kennt, glaube ich, die Realität in
Österreich. Da gebe ich dir recht, aber es ist, man muss schon sagen.
Ja, du hast den Wollen.
Ich habe doch die Gnade, dass ich nicht so wie die Regierungsparteien denke, sondern dass ich mir das Hearing noch anhöre am Donnerstag.
Ja.
Und dann, na, du hast schon längst, du wirst den Pick, das weiß ich. Aber ich höre mir das Hearing an und ich erlaube mir, Kandidaten zu bewerten und dann am Ende meine Stimme abzugeben. Ich werde mit jedem, das kann ich auch schon garantieren, ich werde sicher wen wählen, ja? Weil das ist meine Aufgabe dort. Und ich werde einen aussuchen.
Und als Frauenunterstützer wird der Peter Westenthal eine
Frau. Das Argument in der Ausschreibung, dass Frauen erwünscht sind, ist ein ganz wichtiges und auch die Qualifikation ist wichtig. Und dann schauen wir an, wie das Hearing läuft.
Da haben wir ja jetzt aufgedoppelt, nicht? Ich meine, durch die Kollegin Schellner, die du ein bisschen kritisiert hast, ist immer Sackmeister, Höfer, also es sind genügend Frauen jetzt da, Dotzauer und Zierhut. Also wir haben eine echte.
Aber Quotenfrauen als Kandidatinnen und dann, oder eine Generaldirektorin ist schon nur ein Unterschied. Nein, Quoten sind alles Quotenfrauen, weil sich hier auf den Herrn-Pick übrigens schon geeinigt habt, wenn es wenigstens die Frau-Pick war. Aber Herr-Pick schon geeinigt habt und daher sind alle Frauen, die da kandidieren, ja in Wahrheit Quotenfrauen, nichts anderes.
Nein, es sind nicht alle. Also die Frau Zierhut die Frau Dotzauer sind keine Quotenfrauen. Schauen wir mal, wie sie sich morgen schlagen. Das Image für die Politik.
Das ist alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, das ist ein Fehler.
Das sollte alles öffentlich sein.
Ja, das sollte öffentlich sein.
Können wir vielleicht nur beschließen am Donnerstag. Das ist hier
das fände ich gut.
Das ist ein ewiger Antrag schon vom Kollegen.
Ich weiß. Lass mal ich als Journalistin fände das gut. Ja.
Nein, aber das ist eine Firma mit 1,1 Milliarden. Nein,
das ist machen wir es öffentlich am Donnerstag. Lass mal die Zuschauer zuschauen. Ja. Übertragen auf OE24.
Ja. Peter Westenthaler. Nein, gibt das Gesetz auch gar nicht.
Wir machen die nächste Sendung danach der Wahl dazu in dieser Konstellation, hoffe ich. Danke, Heinz Lederer. Danke, Peter Westenthaler. Ich hoffe übrigens als Journalistin, dass das, was der Heinz Lederer gesagt hat, auch wirklich passiert, nämlich dass egal wer der nächste ORF-Generaldirektor, Direktorin ist, dass der einfach nicht darauf hört, was die Politik ausgemacht hat oder ausgemacht haben soll, sondern nach Qualifikation geht, weil das braucht der ORF und das braucht jedes Unternehmen in dem Land. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es dann, der Peter Westenthaler bleibt gleich hier sitzen mit dem Duell Peter Westenthaler gegen Josef Czap weiter und ich glaube, diese Woche könnte es ein bisschen kontroversieller als sonst sein, weil Sie haben es erraten, es wird natürlich auch um den ORF gehen. Bleiben Sie dran.